Hallo, Ursula Weidenfeld hier mit Tonspurwissen. Herzlich willkommen.
Es ist ja wirklich das größte Pogrom an Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit dem Holocaust. Da wurden 1300 Menschen, Zivilisten, abgeschlachtet auf bestialischste Art. Und noch dazu auf israelischem Staatsgebiet. Und dieser Staat Israel ist ja für die Juden in der Welt, nicht nur für die Israelis, sondern für Juden in der Welt sozusagen dieser sichere Hafen.
Woher kommt der Hass in Israel? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Claudia Baumgart-Ochse.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir reden ja in jeder Woche bei Tonspurwissen über ein anderes Thema und haben immer eine andere Expertin. Wir suchen die interessantesten Fragen und die besten Wissenschaftler für die Antworten. Wenn Sie also etwas wissen wollen, schreiben Sie uns doch tonspur@rheinische-post.de oder Sie abonnieren uns einfach und lassen sich überraschen. Das freut uns nämlich auch. Immer wieder gibt es Krieg im Nahen Osten. Warum eigentlich? Warum gelingt ausgerechnet im Heiligen Land die Versöhnung nicht? Und wer kämpft gegen wen? Wer mischt sonst noch mit? Und wer mit welchen Motiven? Das frage ich heute Claudia Baumgart-Ochse, die am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung den Programmbereich Transnationale Politik leitet. Hallo Frau Baumgart-Ochse.
Ja, guten Tag, Frau Weidenfeld.
Frau Baumgart-Ochse, bevor wir über den aktuellen Konflikt sprechen, lassen Sie uns doch erstmal klären, was die Ursachen sind. Können wir sagen, was Israel eigentlich ist?
Ja, das können wir eigentlich ziemlich gut sagen. Also Israel ist ein Staat am östlichen Mittelmeer. Er ist etwa so groß wie mein Heimatland Hessen. Also ein sehr kleiner Staat und er ist auch ein sehr junger Staat. Er wurde erst 1948 gegründet, hätte also in diesem Jahr oder hat in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Genau, der historische Hintergrund der Staatsgründung reicht allerdings zurück bis ins Europa des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert in Europa ist ja die Zeit, in der die Nationalismen entstehen, die Nationalbewegungen. Und auch die europäischen Juden greifen diese Idee der Nationalbewegung auf. 1897 in Basel findet dann der erste Zionistenkongress statt. Das Gründungsevent sozusagen der israelischen oder der jüdischen Nationalbewegung. Und da wurde dieses Ziel formuliert, eben in Palästina einen eigenen Staat, eine nationale Heimstatt zu haben.
Zionisten sind wer im 19. und 20. Jahrhundert?
Ja, das ist im Grunde wirklich die jüdische Nationalbewegung. Also vor dem Hintergrund der europäischen Nationalismen, vor allen Dingen aber auch vor dem Hintergrund des natürlich grassierenden Antisemitismus und auch der ersten Pogrome in Europa, aber auch in Russland, entsteht dann diese jüdische Nationalbewegung. Das ist der Zionismus. Eine säkulare Bewegung, die darauf abzielt, einen Staat in Palästina zu gründen. Und da liegt am Anfang schon eine gewisse Ambivalenz, weil da sind jetzt diese säkularen, nationalistisch gesinnten Juden, viele liberal, viele sozialistisch, gerade wenn die aus Osteuropa kommen, gibt es starke sozialistisch, auch kommunistische Anteile an dieser zionistischen Bewegung. Aber der Staat soll natürlich in Israel sein, weil da hat natürlich das jüdische Volk seine Wurzeln. Also wenn Sie die hebräische Bibel heranziehen, dann ist natürlich dieser Landstrich da am östlichen Mittelmeer genau die Region, in der die gesamte jüdische Geschichte vor der Diaspora sich abgespielt hat. Und da gibt es schon ganz lange eine Sehnsucht bei den europäischen orthodoxen Juden, dorthin zurückzukehren. Aber die Orthodoxie, also die Juden in Europa, die gläubigen Juden, die denken, man kann da eigentlich erst hin zurück, wenn Gott selbst das sozusagen einleitet. Alles andere ist Häresie, das ist Gotteslästerung, wenn man das selbst versucht. Und da gibt es schon von Anfang an auch diese Ambivalenz. Auf der einen Seite ist Israel natürlich das Land, was mobilisiert, weil es eben diese Heimat als Heimat angesehen wird. Auf der anderen Seite gibt es viele gläubige, orthodoxe Juden, die das eigentlich ablehnen, dass man das nun selbst herbeiführt, diese Rückkehr in das Heilige Land.
Trotzdem findet diese Rückkehr statt, vor allem im 20. Jahrhundert, vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, der Shoah, also der Judenverfolgung, ziehen viele Juden notgedrungen oder auch, weil sie wollen, an diesen Landstrich im östlichen Mittelmeer. Wer ist denn da schon da, als die kommen?
Ja, es gibt da so einen berühmten Ausspruch von einigen Zionisten, der hieß, es sei ein leeres, also ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Und das stimmte natürlich nicht. Und die meisten der zionistischen Führung waren sich natürlich voll im Klaren, dass da eine arabische Bevölkerung war. dieser Landstrich gehörte zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich ist dann nach dem Ersten Weltkrieg zerfallen. Dann haben die Briten nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat übernommen, also das Mandat über Palästina. Und die hatten das inne bis 1947, 48. Und dann gab es aber schon erste wirklich massive Spannungen zwischen den einwandernden Juden, die immer mehr wurden, und zwischen der einheimischen arabischen Bevölkerung. Gab es natürlich schon Auseinandersetzungen, Aufstände, auch Aufstände gegen die britische Besatzungsmacht. Ja, und dann sind die Briten haben gesagt, wir geben das jetzt zurück nach dem Zweiten Weltkrieg 1948. Die UN hat dann vorgeschlagen, dass man dieses Gebiet teilen soll in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Die Führung des Jeschuf, also der jüdischen Gemeinschaft in Palästina, hat das sozusagen befürwortet, dass man das macht. Aber die arabischen Staaten haben das abgelehnt in der entscheidenden Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dann kam dieser Tag, an dem die Briten dann tatsächlich de facto das Land verlassen haben als britische Mandatsmacht. Das war 1948 im Mai. Und am selben Tag hat David Ben-Gurion in Tel Aviv den jüdischen Staat ausgerufen. Und am nächsten Tag sind dann die arabischen Staaten, haben den jungen Staat Israel angegriffen. Und das ist dann der erste israelisch-arabische Krieg.
Und den hat Israel erstaunlicherweise sehr schnell und sehr eindeutig gewonnen.
Den hat sehr schnell und sehr eindeutig, naja, schnell, ja, doch, einigermaßen schnell und eindeutig gewonnen. Und vor allen Dingen hat Israel mehr Gebiete unter seine Kontrolle bringen können, als der Teilungsplan der UN von 1947 eigentlich ihnen zugedacht hatte. Das heißt, es war für Israel wirklich ein sehr erfolgreicher Ausgang. Die Israelis nennen es deswegen auch den Unabhängigkeitskrieg. Für die Palästinenser hingegen wird dieser Krieg als die Nakba erinnert, also die große Katastrophe. Heute wissen wir, es wurden ungefähr 700.000 Menschen entweder wirklich gewaltsam vertrieben oder sie sind geflüchtet. Und nur etwa 150.000 arabische Palästinenser sind in den besetzten, in Israel verblieben.
Jetzt müssen wir fragen, nachdem wir zuerst gefragt haben, was ist Israel und wer ist Israeli? Wer ist denn Palästinenser?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte historisch, weil sie haben, also ich komme wieder zurück auf das 19. Jahrhundert und den Nationalismus. Das ist natürlich ein ganz, ganz starker Impuls, der da aus Europa sozusagen von den Juden aufgenommen wurde für die zionistische Bewegung. Dann beginnt die Einwanderung schon Ende des 19. Jahrhunderts nach Palästina. Aber Palästina ist zu der Zeit eigentlich einfach eine Provinz des Osmanischen Reiches und dort gibt es eine einheimische arabische Bevölkerung. Aber so zumindest die Historiker, soweit so, das scheint der Konsens, es gab noch keinen palästinensischen Nationalismus zu der Zeit. Der entsteht dann quasi spiegelbildlich zur jüdischen Einwanderung. Also dieses Bewusstsein, nein, wir sind hier eine palästinensische einheimische Bevölkerung und wir sind auch eine Nationalbewegung und wir wollen hier auch unsere eigene Staatlichkeit und Unabhängigkeit. Das entsteht dann erst sozusagen spiegelbildlich Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und ist dieses palästinensische Nationalbewusstsein oder dieses ethnische Bewusstsein eines, das praktisch durch die Gründung Israels erst entstanden ist?
Nein, schon früher. Nicht durch die Gründung Israels, sondern tatsächlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts, schon während der britischen Mandatszeit. Da entsteht dieses palästinensische Nationalbewusstsein. Dann kommt natürlich die Gründung des Staates Israel, die Vertreibung der Palästinenser und natürlich hat das alles dazu beigetragen, dass die palästinensische sozusagen das palästinensische Nationalgefühl immer stärker wurde und dann auch entsprechende Bewegungen entstanden, wie beispielsweise die palästinensische Befreiungsorganisation, später dann in den 80er Jahren die Hamas, über die wir bestimmt später auch noch sprechen.
Und die Palästinenser sind aber nicht in dem Gebiet geblieben oder jedenfalls viele nicht.
Nein, also von den 700.000 sind sehr viele in die Nachbarländer geflohen, also vor allen Dingen nach Jordanien, nach Libanon, nach Syrien, nach Ägypten und natürlich in die Flüchtlingslager im Gazastreifen, in der Westbank, die ja nach dem ersten israelischen arabischen Krieg zunächst jordanisch war und der Gazastreifen kam unter ägyptische Kontrolle.
Welche Rolle haben die Nachbarn gespielt? Es war ja immer nicht nur ein israelisch-palästinensischer Konflikt, sondern die Nachbarländer haben immer ganz stark mitgemischt.
Absolut, genau. Also schon im ersten israelischen arabischen Krieg haben ja die Nachbarstaaten, also Ägypten, Syrien, Jordanien, Irak, vielleicht habe ich jetzt einen vergessen, aber die Nachbarstaaten haben Israel angegriffen. am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung. Und dann gab es ja den Suezkrieg zwischendrin nochmal und dann 1967 noch ein ganz wichtiger Krieg, weil der dann die Grenzen neu verschiebt. Da starten sozusagen, da gab es eine Truppenmassierung von Syrien und Ägypten entlang der Grenzen und dann sind die Israelis zuvorgekommen mit einem wirklich sehr schnellen Krieg und haben wirklich große Teile der ägyptischen Luftwaffe und auch der syrischen Truppen zerschlagen und konnten dann eben die Westbank, den Gazastreifen, die Golanhöhen und den Sinai erobern 1967 und damit die Grenzen von 1948, die Waffenstillstandslinien, nochmal verschieben.
Und das gilt ja auf der einen Seite als Höhepunkt des Konflikts und auf der anderen Seite auch als Beginn einer Aussöhnung, die ja für viele wie ein Wunder war, dass man eben mit Ägypten zum Beispiel redet und sich einigt.
Genau. Für Ägypten ist entscheidend der Krieg von 1973, der sogenannte Yom Kippur-Krieg. Das ist ein Krieg, der wirklich für Israel sehr überraschend kam, wo auch dieser Nimbus des Unbesiegbaren wirklich einbrach, weil die Ägypter und die Syrer sehr weit gekommen sind in diesem Krieg 1973.
Yom Kippur ist das Laubhüttenfest, einer der höchsten Feiertage der jüdischen Religion und niemand hat damit gerechnet, dass an diesem Tag ein Angriff kommt.
Ja, genau. Das war eine vollkommene Überraschung an Yom Kippur. Das ist der höchste israelische Feiertag, der Versöhnungstag und deswegen ist das ganz wichtig, das zu wissen, dass das sozusagen wirklich komplett überraschend kam. Und sie sind weit gekommen, aber die Israelis konnten das dann zurückschlagen. Aber aus dieser Situation heraus ist dann der Friedensprozess mit Ägypten entstanden. Und Anwar as-Sadat, der Präsident, kam ja dann auch tatsächlich nach Jerusalem. Er hat Jerusalem besucht. Und es gab diesen Friedensvertrag von 1979. Und 1994 dann einen Friedensvertrag tatsächlich auch mit Jordanien.
Und in den letzten Jahren hat es weitere Aussöhnungsprozesse gegeben mit anderen arabischen Staaten. Und man hatte immer den Eindruck, es klappt zwar nicht mit den Palästinensern, aber schon mit den Nachbarn.
Ja, es gab ja jetzt Anfang der 20er Jahre dieses Jahrhunderts eine Annäherung an bestimmte arabische Staaten. Es gab das sogenannte Abraham-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Bahrain. Das ist ja in dem Sinne kein Friedensvertrag, weil die Emirate und auch Bahrain nicht direkt in den Krieg sozusagen involviert waren. Aber es ist ein Normalisierungsabkommen, in dem man sozusagen wechselseitig sich anerkennt und die Beziehungen normalisiert. Und das war ein ganz wichtiger Prozess, der ist sehr positiv zu erachten. Auch die Annäherung an Saudi-Arabien war jetzt schon relativ weit fortgeschritten, würde ich sagen. Was man darüber wusste, man weiß natürlich immer nicht alles, weil Diplomatie natürlich auch nicht öffentlich stattfindet. Aber das Problem war an diesen Annäherungen, dass die palästinensische Frage im Grunde ein bisschen unter den Tisch gefallen ist.
Das wollte ich gerade fragen. Wer sind denn die Verbündeten der Palästinenser, wenn Israel sich mit seinen Nachbarn, wenn nicht versöhnt, dann aber doch mindestens diplomatische Beziehungen aufnimmt?
Also traditionell haben die arabischen Staaten die palästinensische Nationalbewegung immer stark unterstützt. Und sozusagen, das war immer der Knackpunkt, warum man keinen Frieden mit Israel haben konnte, war sozusagen diese palästinensische Frage. Also diese Frage der Staatlichkeit Palästinas und die Frage der Besatzung. Das war eigentlich der Knackpunkt. Und diese neuen Abkommen, die setzten das eben nicht mehr als sine qua non, als absolute Bedingung für einen Friedensprozess zwischen den arabischen Staaten und Israel. Es wurde rhetorisch erwähnt, aber es war sozusagen nicht im Zentrum dieser Annäherung. Also die Abkommen mit den Emiraten wurden geschlossen, ohne dass er jetzt wirklich etwas tatsächlich Handgreifliches für Palästina sich geändert hätte. Und das sah aus, als ob das mit Saudi-Arabiens auch so passieren würde. Die Verbündeten Palästinas, also vor allen Dingen der Hamas natürlich, das ist vor allen Dingen der Iran, das ist Katar. Und da ist natürlich, vor allen Dingen vom Iran kommt natürlich eine Unterstützung, die vollkommen feindselig gegenüber Israel ist.
Und das hebt die Sache natürlich dann auch nochmal geopolitisch auf eine andere Ebene. Wer mit dem Iran paktiert, paktiert mit den Verbrecherstaaten, die zum Beispiel die USA ganz klar sanktionieren. Welche Rolle spielen die USA, Russland, China in diesem Konflikt im Nahen Osten?
Also die Rolle der USA war natürlich über lange Jahre der Hauptvermittler. Also die USA haben ja wirklich sehr viele Versuche unternommen, von den Osloer Friedensprozess bis hin zur Pendeldiplomatie von John Kerry wirklich den Versuch unternommen, eine Lösung für Israel-Palästina irgendwie voranzubringen. Aber sie war natürlich auch immer starker Unterstützer Israels, also auch militärischer Unterstützer. Das sind sie auch jetzt noch, aber natürlich hat sich Biden und auch schon vor ihm Obama haben sich weitgehend aus dem Nahen Osten ja auch wirklich zurückgezogen, weil sie sich mehr mit China auseinandersetzen, im asiatischen Raum wirklich mehr Präsenz zeigen wollen und sich sozusagen im Mittleren Osten sehr wirklich ein bisschen zurückgezogen haben. Von daher ist das jetzt gerade, was wir jetzt erleben, ist eher eine Rückkehr in den Nahen Osten, einfach erzwungenermaßen.
Lass uns nochmal gucken. Also die USA haben über die Jahre hinweg als Versöhner, als Vermittler gewirkt. Es gibt ja auch viele, oder es gab ja Nobelpreise, die an alle Konfliktparteien gingen, an Israel, an die USA und an den jeweiligen, entweder Ägypten oder eben auch den Palästinenserstaat.
Ja, es gab vor allen Dingen natürlich, wenn Sie jetzt auf Friedensprozesse ansprechen, ist natürlich einer relevant. Das ist der sogenannte Osloer Friedensprozess. Der begann zunächst mit geheimen Gesprächen, die in Oslo eben geführt wurden, zwischen Vertretern der palästinensischen und israelischen Zivilgesellschaft, Akademiker, Politiker der zweiten Reihe. Und das wurde dann sozusagen auf die höhere Ebene weitergetragen. Und dann kam es 1993 zur Unterzeichnung der Prinzipienerklärung, wo sich Israel und die PLO wechselseitig als legitime Vertreter der jeweils anderen Seite anerkannt haben.
Und das war auch der Anfang der Zwei-Staaten-Lösung, die ja schon mal 1948 vorgeschlagen war, die damals von der arabischen Seite abgelehnt wurde, und die jetzt, genau, worüber es dann einen Konsens gab.
Das ist richtig. Genau. Und dann gab es, dass der Fehler aber in dieser ganzen Konstruktion der Osloer Verträge war, dass man sozusagen eine Autonomiebehörde eingesetzt hat, die dann nach und nach Kompetenzen zugewiesen bekommen sollte. Man hat auch dann 1995 die Westbank und Gazastreifen in verschiedene Zonen eingeteilt, die jeweils unterschiedliche Autoritäten hatte, also die Selbstverwaltung in den A-Gebieten und B-Gebieten, während Israel weiterhin Kontrolle über die C-Gebiete hatte, wo auch die jüdischen Siedlungen sind. Das war alles okay, aber man hat die sogenannten Endstatusfragen, also beispielsweise die Frage, wie soll die Grenzen verlaufen? Was machen wir mit den Siedlungen? Wie ist der Status Jerusalems? Diese ganz wirklich schwerwiegenden Fragen hat man sozusagen weiter nach hinten verschoben, um sie nach und nach später zu lösen.
Und die sind aber nach und nach dann immer relevanter und schlimmer geworden. Also wir reden jetzt über...
Nee, das Problem war weniger, dass sie schlimmer geworden sind. Die Probleme waren dieselben, aber die extremen Kräfte auf beiden Seiten haben sozusagen diesen Zwischenraum genutzt, um den Friedensprozess massiv zu torpedieren. Auch die Hamas mit Selbstmordattentaten auf der einen Seite, aber dann auch die jüdischen Siedler. Es gab ja dann ein Massaker in Hebron, wo ein jüdischer Siedler 29 Betende in der Moschee in Hebron umgebracht hat. Es gab dann das Attentat auf Yitzhak Rabin, der von einem ebenso extremistischen jüdischen religiösen Siedler erschossen wurde. Und das hat den Friedensprozess dann komplett ins Wanken gebracht, weil sozusagen die Extremisten beider Seiten diese Phase genutzt haben, um das wirklich massiv zu torpedieren.
Und wenn man auf die Extremisten guckt in den palästinensischen Gebieten, dann ist der extremere palästinensische politische Arm dominierend im Gazastreifen. Das ist der Streifen am Mittelmeer zwischen Israel und Ägypten sozusagen. Ein ganz kleines Gebiet, in dem eben jetzt der bewaffnete Konflikt stattfindet, vor allem. Es gibt aber auch das Westjordanland, in dem gemäßigtere Palästinenser regieren.
Ja, ganz genau. Also das hängt damit zusammen, dass 2005, nachdem die zweite Intifada sozusagen langsam vorbei war, hat Israel den Gazastreifen geräumt, einseitig geräumt, um sozusagen Fakten zu schaffen. Also Ariel Sharon wollte dem äußeren Druck für Friedensverhandlungen letztlich zuvorkommen, damaliger Ministerpräsident, und hat den Gazastreifen räumen lassen. Dann wurden 2006 gewählt, in Palästina. Und gewonnen hat interessanterweise die Hamas, also diese islamistische Gruppe, als militärischer Arm der Muslimbruder 1987 gegründet wurde und die schon eine ganze Geschichte von wirklich Terrorangriffen ja auch auf Israel hatte. Die wurde gewählt in den besetzten Gebieten. Und dann gab es aber wirklich einen massiven Zwist, der fast in einen Bürgerkrieg auch ausgeartet ist, zwischen eben dieser Hamas und der gemäßigteren, säkularen Fatah-Fraktion. Das endete damit, dass 2007 Hamas im Gazastreifen die Macht an sich gerissen hat und dass dann der Palästinenser Präsident Abbas im Westjordanland dann eine zweite Regierung sozusagen eingesetzt hat.
Also es gibt jetzt zwei Regierungen. Sie haben zwei Regierungen, zwei kleine Staaten, die beide nicht gut überleben können. Und
beide keinen offiziellen Status eines Staates haben.
Und wie geht's jetzt weiter?
Ja, das ist natürlich jetzt sozusagen die ganz entscheidende Frage. Also im Moment ist es ja einfach so, dass für die israelische Seite es so ist, dass das wirklich ein traumatisches Erlebnis ist.
Dass man auf dem eigenen Land angegriffen wird und überrascht wird.
Es ist ja noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Es ist ja wirklich das größte Pogrom an Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit dem Holocaust. Da wurden 1300 Menschen, Zivilisten, Juden, abgeschlachtet auf bestialischste Art. Und noch dazu auf israelischem Staatsgebiet. Und dieser Staat Israel ist ja für die Juden in der Welt, nicht nur für die Israelis, sondern für Juden in der Welt sozusagen dieser sichere Hafen. Und dass es den Sicherheitsbehörden nicht gelungen ist, das vorab zu erkennen, dass das geplant war, und dass es ihnen nicht gelungen ist, rechtzeitig darauf und schnell darauf zu reagieren, das ist ein nationales Trauma, dessen Ausmaß wir uns kaum vorstellen können.
Und die Antwort darauf?
So, und die Antwort darauf wird sehr hart sein. Und sehen wir ja jetzt schon, ich meine, Israel hat den Krieg begonnen. Wir hören eine sehr martialische Rhetorik von den israelischen Offiziellen. Yoav Gallant hat ja davon gesprochen, dass die Israelis jetzt sozusagen mit Bestien kämpfen und dass man entsprechend handeln wird. Wir werden noch schlimmere Bilder sehen, das glaube ich auf jeden Fall. Noch hat die Bodenoffensive ja nicht begonnen, aber sie steht ja anscheinend bevor. Also es wird ein vermutlich langer und auch sehr unschöner Krieg werden. Weil es eben wirklich, man kann nicht überschätzen, was das für die israelische Gesellschaft bedeutet.
Und man kann natürlich in einer solchen Situation, wenn man von außen es bespricht und kommentiert, nicht einen Pfad sehen, wie der Konflikt beendet werden kann. Aber
also die Zwei-Staaten-Regelung ist ja ohnehin schon seit einigen Jahren, wie soll ich sagen?
Steht nur noch auf dem Papier.
Steht nur noch auf dem Papier, weil es natürlich inzwischen einfach eine massive Siedlungstätigkeit der Israelis auf besetztem Gebiet in der Westbank gegeben hat. Wir zählen jetzt mit Ostjerusalem zusammen ungefähr 700.000 jüdische Siedler in der Westbank. Sehr vielen Siedlungen und noch dazu viele militärischen Stützpunkten. Und gerade die C-Gebiete in der Westbank werden auch sehr stark wirtschaftlich genutzt. Auch die Wasservorhaben und so. Also das ist
die C-Gebiete,
vollkommen klar.
Glaube ich, noch gerade ergänzen. Die C-Gebiete sind Gebiete, in denen die von Israel verwaltet werden, die aber nicht zu Israel gehören.
Genau. Also wie ich vorhin erklärt habe, wurden in den Osloer Verträgen die Westbank und Gazastreifen in drei verschiedene sozusagen Zonen eingeteilt. Es gibt die A-Zone und die B-Zone, die stehen unter palästinensischer Selbstverwaltung. Die C-Zone steht nach wie vor unter israelischer Verwaltung, auch Militärverwaltung. Während natürlich trotzdem gilt, dass die Grenzen nach wie vor von Israel kontrolliert werden und dass die palästinensische Autonomiebehörde ja auch kein eigenes Militär in dem Sinne hat, sondern nur Sicherheitskräfte.
Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie sich die nächsten Monate entwickeln, wie Israel dieses Trauma, das, wie Sie schon gesagt haben, größer eigentlich nicht sein kann, bewältigt. Und dann wird man irgendwann wieder reden. Was heißt das für die palästinensische Zivilbevölkerung?
Also Ich habe diverse Hoffnungen. Eine Hoffnung ist, dass ich sehr hoffe, dass sich die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten ja jetzt nicht diesem Hamas-Impetus anschließen, sondern sozusagen ruhig bleiben und sich nicht auf diese Art von Kampf einlassen. Weil das ist nicht der Befreiungskampf Palästinas, was die Hamas da macht. Das ist reiner Terror. Das hilft niemandem. Und schon gar nicht der Zivilbevölkerung in Gaza, weil die ja wirklich sehenden Auges jetzt da in diese Situation gebracht wurde durch die Hamas. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ich hoffe sehr, dass sozusagen in der Bevölkerung, vor allen Dingen in der Westbank und auch in der Führung der Westbank, ein Bewusstsein davon herrscht, dass das sozusagen wirklich keinem hilft und dass das auch nicht Palästina hilft. Die zweite Hoffnung ist eigentlich, und das wird eine Weile dauern, bis ich das realisieren kann, dass dieser Weg der Annäherung, den ja Israel mit den arabischen Staaten, vor allen Dingen mit Saudi-Arabien als wichtigsten Player auf dieser Seite, dass dieser Weg weiter beschritten wird, trotz des jetzigen Konflikts. Dass aber, wenn das weiter gemacht wird, sozusagen die Palästina-Frage zentral auch mitbehandelt werden muss. Dass die Saudis, dass die Emirate, Katar vielleicht, dass sie diese Palästina-Frage mit aufs Tapet bringen, mit an den Verhandlungstisch. Und dass es nicht weitergehen kann, wenn man nicht auch diese Frage behandelt. Israel hat ein großes Interesse daran, dass diese Annäherung passiert. Ökonomisches Interesse, sicherheitspolitisches Interesse, Gegengewicht zum Iran. Auch die Saudis und die anderen haben ein großes Interesse. Ich meine, Israel ist ein Hightech-Land, ne? Da hat man viel davon, wenn man sozusagen wirtschaftlich kooperiert. Das heißt, das Interesse ist groß, aber die palästinensische Frage muss ins Zentrum rücken, muss behandelt werden. Und dann sehe ich da eine kleine Chance.
Nur ganz kurz fragen, weil sie ja bisher nicht im Zentrum war, obwohl man mit den Nachbarn geredet hat. Welchen Grund sollten die Nachbarn haben, jetzt stärker auf die Palästinenser zu gucken? Wir sehen ja, dass die Solidaritätsbekundungen mit Palästina zwar da sind, aber ja doch irgendwie auch nicht besonders leidenschaftlich richtig klingen.
Naja, ich meine, wenn wir jetzt darüber sprechen, was hat eigentlich zu diesem Angriff geführt? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Gründen, was die Hamas wahrscheinlich bewogen hat. Ich meine, niemand kann in die Köpfe der Hamas gucken, aber sicherlich war ein Grund, dass man genau diese Annäherung verhindern wollte. So. Wenn die Saudis, wenn die Emirate, wenn die anderen Golfstaaten diese Annäherung wollen, aus den eben genannten Gründen, ökonomisch, sicherheitspolitisch, dann müssen sie jetzt, dann ist vollkommen klar, jetzt nach diesem Angriff, dass man auch über Palästina sprechen muss. Und das wäre sozusagen das Interesse, das sie haben könnten, um diese Annäherung zu bewerkstelligen, dass man dafür eben offensichtlich, wie man jetzt sieht, über Palästina nicht so hinweggehen kann, sondern dass das immer wieder aufflammen wird, dass das immer wieder hochkochen wird und wir kein Ende sehen wird, immer wieder Eskalationen sehen werden, wenn wir sozusagen dieses Problem nicht lösen.
Und sehen das die USA und Europa auch so?
Also ich hatte den Eindruck, dass die USA, ja, das auch so sehen. Gut, ich meine, wir hatten natürlich jetzt Trump an der Macht, der ja diesen wirklich ja im Grunde schon Vorbereitungen ja auch, wie soll man das sagen, der hat ja diesen Deal of the Century, den Deal des Jahrhunderts geplant, der im Grunde so eine Art ökonomisches Trostpflaster für die Palästinenser vorsah, aber auch weitreichende Annexion von Gebieten in der Westbank für die Israelis und da so ein bisschen sozusagen so eine ökonomische Linie fahren wollte, ohne aber sozusagen wirklich die Rechte auf Unabhängigkeit, auf nationale Selbstbestimmung der Palästinenser ernst zu nehmen. Und das hat er auch nicht gefruchtet. Biden hat sich ja, wie gesagt, weitgehend aus Nahost rausgehalten. Wie sich das jetzt wendet, muss man sehen. Ich glaube, das ist erstmal offen, wie sich die Amerikaner jetzt da positionieren, zumal auch Wahlkampf ist und
sie würden
also eigene Probleme haben.
Sie würden sagen, dass der sozusagen das Steuerrad oder am Steuerrad einer möglichen halbwegs friedlichen Weiterentwicklung stehen die Nachbarstaaten Israels, die ein Interesse an Aussöhnung haben und Israel selbst, das mit den Nachbarstaaten auf guten Fuß kommen will.
Genau, das ist genau so. Aber auch das wird erst möglich sein, wenn die Netanyahu-Regierung nicht mehr ist, glaube ich. Weil wir müssen sehen, dass Netanyahu hatte in seiner Regierung ja Koalitionspartner, die offen die Annexion der Westbank gefordert haben. Also das sind ja diese religiös-extremistischen Koalitionäre. Er hatte Minister, die das wirklich schon auch praktisch die Planung begonnen haben. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir sind natürlich die Namen, die einem da einfallen. Das heißt, mit dieser Koalition, wie sie jetzt war, jetzt im Moment ist sie ja ersetzt durch diese Einheitsregierung für die Kriegszeit, aber diese vorherige Regierung, mit der hätte man das auf keinen Fall machen können. Das heißt, es muss auch in Israel einen Wechsel geben. Ich glaube aber, nach diesem Debakel ist meine Prognose, aber ich weiß nicht, ob das ist natürlich alles Spekulation. Ich glaube nicht, dass Netanyahu das politisch überleben wird, weil die israelische Gesellschaft ihnen dieses Versagen der Sicherheitsbehörden, glaube ich, lange nachtragen wird.
Frau Baumgart-Ochse, vielen, vielen Dank. Wir haben viele schwierige Fragen besprochen, auch viele Risiken noch einmal thematisiert, aber zum Schluss auch ein paar kleine Hoffnungen jedenfalls, die aber sicher allesamt nicht in den nächsten Tagen und Wochen zum Tragen kommen werden. Danke für das Gespräch. Tschüss.
Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Und danke Ihnen, dass Sie sich für unsere Themen interessieren. Wenn Sie die heutige Folge kommentieren wollen, tun Sie das doch am besten auf X. Und wenn Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft @leibniz_wgl, die Rheinische Post @rp-online oder mich @das tut man nicht erwähnen, freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße. Ihre Ursula Weidenfeld.